Der Punkt, wo es kippt, ist, wenn der Patient als Eurosymbol gesehen wird. Also wir sind eigentlich in der Planwirtschaft.
Bauernfeind Inside Healthcare. Der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
In diesen Tagen geht es wieder mal ums Geld. Wollte die Politik den ökonomischen Druck auf die Krankenhäuser eigentlich senken, erhöht sich dieser aktuell durch die Sparmaßnahmen im System der gesetzlichen Krankenversicherung. Und während manche mit den Rahmenbedingungen ihres Hauses oder ihres Versorgungsgebiets hadern, schaffen es andere, gute Medizin profitabel zu gestalten. Was also tun? Mein Name ist Frank Bauernfeind. Ich bin Personalberater für die deutsche Gesundheitswirtschaft und freue mich heute auf ein Gespräch mit Herrn Dr. Christian Klöters, Gründer und Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft Healthcare Partners. Hallo, Herr Dr. Klöters.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Herr Bauernfeind.
Sehr gerne. Wir wollen ja heute über das Thema Profitabilität und gute Medizin sprechen. Und wenn ich mir so die letzten Tage, Wochen anschaue in der Politik, würde wahrscheinlich manches sagen, es geht nicht mehr nur um gute Medizin, sondern um Versorgungssicherheit. Aber jedenfalls einfach um das Thema, wie bringt man denn die Wirtschaftlichkeit mit guter Medizin zusammen? Das ist eine Diskussion, die wir in den letzten Jahren immer schon hatten. Und ich freue mich heute mal, Ihre Perspektive darauf kennenzulernen. Kurz zu Ihnen, Sie sind Gründer, Geschäftsführer von Healthcare Partners, beraten das deutsche Gesundheitswesen um Restrukturierungen, M&A-Prozesse, Strategieentwicklungen etc. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, weil wenn man auf Ihren Weg schaut, den ich ganz interessant finde, Sie sind ja Radiologe, haben ein MBA gemacht, Geschäftsführer, Unternehmer. Ich würde mal zu Beginn interessieren, was war denn für Sie der Moment, in dem klar war, dass Sie nicht nur Medizin machen wollen, sondern mehr?
Wie Sie gesagt haben, komme ich aus der Radiologie und in der Radiologie habe ich relativ schnell gemerkt, dass die Ressourcen gerade in meiner Zeit als Assistenzarzt oft nicht sinnvoll eingeteilt werden. Also das ist ja, sieht man ja auch heute noch, dass MRTs einen gewissen Leerstand haben, dass OP-Zeiten oft nach hinten verschoben werden. Und ich habe halt sehr, sehr früh gemerkt, dass es da einfach Themen gibt, wo es sehr viel Potenzial gibt zur Optimierung. Und das hat mich dann auch schon sehr früh beschäftigt und dann habe ich mich entschlossen, diesen Weg einzuschlagen.
War das eher ein Weg hin zum Management oder auch ein Weg weg von der ärztlichen Rolle?
Ich war immer sehr gerne Arzt. Also von daher, ich glaube, ich bin auch noch zu einem gewissen Teil heute Arzt, weil das ärztliche Know-how verliert man ja nie wirklich ganz. Und auch gerade in Gesprächen mit Chefärzten ist das noch ein Thema, was bei mir sehr, sehr präsent ist. Von daher würde ich gar nicht sagen weg von der Medizin, aber ein Stück weit hin zum Management.
Okay, ja, ganz interessant. Dann, ich denke mal, MBA ist heute oftmals eine sinnvolle Ergänzung des ärztlichen Berufs. Die allermeisten wechseln dann nicht die Seiten, aber es befähigt Sie, glaube ich, ganz gut, sozusagen beide Sichtweisen inzwischen auch zusammenzubringen, oder würden Sie sagen?
Ja. Ich würde auch sagen, das ist der größte Pluspunkt, man in der heutigen Zeit so Übersetzer ist. Also man versteht natürlich die ärztliche Seite, man versteht das Management, man sieht aber auch sehr oft in den Projekten, wo wir sind, dass da nicht die gleiche Sprache gesprochen wird. Und da hilft so ein Übersetzer in gewisser Weise ganz gut.
Ja gut, aber dann kennen Sie beide Seiten, wenn man das vielleicht aufgreifen darf oder nicht das aufgreifen darf, um inhaltlich einzuschlagen. Und ich frage einfach mal dann ganz klar und einfach, schließen sich Profitabilität und gute Medizin aus?
Nein, würde ich auf gar keinen Fall sagen. Ich glaube, sie bedingen sich und ich bin auch der festen Überzeugung, dass dies so ist. Wenn man nur auf die Profitabilität schaut, wird am Ende des Tages die Medizin leiden und wir sehen sehr, sehr viele Beispiele, wo es auch nicht geklappt hat, weil einfach, wenn der Treiber Geld ist, wird da nichts Gutes bei rumkommen. Der Treiber muss gute Medizin sein. Und wenn Sie gute Medizin nach vorne setzen, wird am Ende auch ein profitables Unternehmen rauskommen. Weil gute Medizin ist ja nicht nur gute Medizin, zufriedener Patient, da steckt ja dann auch drin gute Abläufe, saubere Strukturen. Da gehört ja ein ganzes Portfolio zu. Und wenn Sie das am Ende oder wenn Sie das gewährleisten, kommt am Ende auch ein Euro raus. Wenn Sie anfangen, zuerst am Euro zu drehen, um das andere zu erreichen, wird es schiefgehen.
Aber ist dann Profitabilität, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, nicht das erste Ziel? Klammer auf, was sagen die privaten Konzerne dazu? Ist es bei denen nicht doch so, Klammer zu, also eher nicht Ziel, sondern dann eher Nebenprodukt? So habe ich das jetzt verstanden.
Also die Profitabilität ist schon sehr präsent, gerade bei den Privaten. Da müssen wir uns ja nichts vormachen, das müssen wir uns ja in die Tasche lügen. Aber ich glaube, auch die haben verstanden, weil gerade bei den Privaten wird das Thema medizinische Qualität ja sehr, sehr stark getrackt. Mhm. Und also da werden auch teilweise Incentivierungen darauf gezahlt, dass medizinische Qualitätsziele erreicht werden. Ich glaube, die Privaten haben schon verstanden, dass es genau so rumlaufen wird. Denen ist Profitabilität wichtig, weil die Krankenhäuser sollen ja auch reinvestieren und in Zukunft zur Versorgungssicherheit beitragen. Die wissen aber, es geht über die medizinische Qualität. Von daher, glaube ich, haben die es doch schon verstanden.
Warum ist das so in Deutschland? Ich habe jetzt keine europäische Sichtweise drauf. Aber warum ist der Reflex bei uns so, dass sobald von Rendite, von EBITDA, von Marge gesprochen wird, dass man dann gleichzeitig sofort der Meinung ist, dass die Medizin darunter leiden muss?
Ich glaube, Sie haben es ja richtig gesagt. Das ist der kurzfristige Reflex. Und der kurzfristige Reflex ist vielleicht nicht immer der beste. Also klar, wenn man sich sagt, ich habe da ein Krankenhaus, was zu wenig Geld verdient, ist der kurzfristige Reflex, okay, wir müssen ab morgen mehr Geld verdienen. Klassischerweise besser wäre es aber zu sagen, lass uns mal schauen, an welchen Schrauben wir drehen können, damit der Kunde zufriedener wird und dann kommen wir am Ende zu dem gleichen Ergebnis. Auch in solchen Projekten muss man sich die Zeit nehmen, es vernünftig zu durchdenken. Und ich würde es immer von der Medizinseite anfangen zu durchdenken. Hängt natürlich auch immer von der Führung des Hauses ab, wie stark die Medizin da verwurzelt ist, auch in den Entscheidungen. Wir sehen das auch sehr oft, dass medizinische Entscheidungen da auch sehr oft gar nicht primär im Fokus stehen. Welche Abteilung stärke ich? Mit welcher Abteilung muss ich vielleicht auch mal die eine oder andere Restrukturierung machen? Wo komme ich zu dem Punkt, dass ich am Ende des Tages sage, die Abteilung ist auch in dieser Form nicht zu halten? Das sind alles Themen, die muss man am Anfang durchdenken und dann wird es auch hinten raus mit der Profitabilität klappen.
Gibt es aus Ihrer Praxis einen Satz, mit dem Sie den Zusammenhang Aufsichtsräten oder Chefärzten erklären würden? Oder ich frage mal anders, oder muss man das heutzutage überhaupt noch?
Muss man, ja, muss man. Also es gibt, also weil natürlich in vielen Bereichen haben sie es mit Menschen zu tun, die ja gar nicht aus der Medizin kommen. Da komme ich wieder zu diesem Thema zum Arzt und Wirtschaftskenntnisse. Das müssen sie und sie müssen ihnen sehr klar sagen, wenn sie an der Euroschraube drehen, ohne die Medizin zu berücksichtigen, dann werden sie untergehen. Das muss man denen so klar sagen, wenn sie es noch nicht selber begriffen haben.
Ich habe mir in der Vorbereitung gefragt, ob man das Ganze auch umdrehen kann. Also gibt es oder kennen Sie Kliniken, die wirtschaftlich erfolgreich und medizinisch mittelmäßig sind? Mal so, um es anders abzugrenzen.
Also wenn man der Deutschen Krankenhausgesellschaft Glauben schenken darf, und ich schenke ihr Glauben, sind ja 60-70% der Krankenhäuser nicht profitabel. Deshalb da meine Antwort eigentlich nein drauf. Ich kenne keins.
Aber vielleicht, wenn ich da nochmal weiter fragen darf, sind 60-70% der Krankenhäuser ja in wirtschaftlicher Not sind. Wenn ich so mit Geschäftsführern rede, und das nehme ich denen ab, dann sagen die mir, ich kann teilweise gar nicht aus. Also zum einen von meinem Versorgungsgebiet, ich muss es halt anbieten, oder ich darf mal an die Folge mit Herrn Professor Evers mal aus Solingen erinnern, das ist ein Satz, der mir seit Jahren nicht aus dem Kopf geht, der damals gesagt hat, als ich gekommen bin, habe ich von 16 Chefärzten 10 ausgetauscht, einfach um im Prinzip eine andere wirtschaftliche Schlagzahl dahinter zu kriegen. Sagt mir ein anderer Geschäftsführer, würde ich gern machen, kann ich aber nicht, macht mir mein Aufsichtsrat nicht mit. Also oftmals habe ich das Gefühl, dass, sagen wir mal, vielleicht können Sie es bestätigen oder wir haken gleich ein, aber dass die Kompetenz durchaus vorhanden ist und man durchaus weiß, welche Stellschrauben man drehen müsste, um profitabel zu werden, aber man es schlichtweg nicht kann.
Ja. die Fälle sehen wir, also die Fälle sehen wir auch, dass es gewisse Zwänge gibt. Aber was wir dann auch immer sehen, ist, dass die Diskussion dann auch nicht wirklich ehrlich geführt wird. So eine ganz ehrliche Diskussion, wenn ich in so ein Projekt reingehe, dann gucken die natürlich auf meine Seite, dann fällt ihnen so Worten auf wie Sanierung, da ist natürlich immer, schwingt natürlich immer mit, schmeißt er jetzt 50% der Belegschaft raus, um das mal ganz hart zu sagen. Das ist ja gar nicht mein Ziel. Mein Ziel ist ja, die Chefärzte wie auch alle Entscheidungsträger in eine wirtschaftlich verantwortliche Situation zu bringen. Denen zu sagen, ihr seid dafür verantwortlich, was mit eurer Abteilung und dann mit den einzelnen Abteilungen dann im Ganzen mit dem Krankenhaus passiert. Und da kommen sie am Ende in eine sehr, sehr harte Diskussion, weil die einen sehen sich nicht verantwortlich und am Ende des Tages fühlen die anderen sich nicht verantwortlich. Da gibt es so einen Punkt, wo man sagen muss, wer hat denn jetzt hier den Hut auf? Klassischerweise, wenn man in die Chefarztrunden geht, frage ich sehr häufig, wie stellen sich denn Ihre Abteilung vor? Was würden Sie denn anders machen? Und dann merken Sie schon, dass der Chefarzt viele, viele Ideen hat. Den muss man aber auch vielleicht mal machen lassen. Den muss man in die Verantwortung reinbringen. Ich könnte dies machen, ich könnte jenes machen. Und dann kommt man mit dem auch in die Diskussion, okay, wenn Sie jenes machen, was brauchen Sie an Invest? Glauben Sie, dass Sie das Geld wieder erwirtschaften? Man kommt in eine Diskussion, wo man sehr offen über Grenzen und Möglichkeiten des Machbaren spricht. Und dann wird es eine andere Diskussion.
Jetzt kann man natürlich das Thema Wirtschaftlichkeit dann auch ohne, sagen wir mal, nach links und rechts zu schauen, vielleicht umsetzen. Deswegen meine Frage, wo liegen denn Grenzen? Also wann unterstützt Ökonomie gute Versorgung, so wie Sie es ja jetzt auch am Anfang auch betont haben? Und wann beginnt, dass sie medizinische Entscheidungen verzerrt? Weil das ist ja oftmals, auch wenn man Richtung Private Equity, gestützte MVZs und so weiter sieht, was wir da alles die letzten 10, 15 Jahre erlebt haben, ja durchaus auch eine Gefahr, die dahinter lauern könnte. Oder?
Ja. Also der Punkt, wo es kippt, ist, wenn der Patient als Eurosymbol gesehen wird. Also als etwas, womit sie Geld machen können. Dann ist der Punkt, wo es meistens mächtig schief geht.
Wenn Sie jetzt in Ihrer Beratungspraxis Ihrem Mandat analysieren und annehmen, woran erkennen Sie denn, dass der wirtschaftliche Druck bereits angefangen hat, in eine problematische Richtung zu kippen? Also, ich meine, weil letztendlich, das ist so mein Thema, was ich schon noch im Hinterkopf habe, was ich sage, ja, also es sind auch Häuser in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wo ich das Management als eigentlich sehr gut einschätze, so die machen und tun. Vielleicht gibt es dann schlechte Prozesse, falsche Anreizsysteme, unklare Führungsstrukturen. Woran hängt es dann am meisten? Oder ist es, sind's Kulturfragen? Auch das kann ja eine Rolle spielen.
Man kann es natürlich nicht nur alles am Management festmachen. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass wir im deutschen Gesundheitswesen nicht in einem marktwirtschaftlichen System arbeiten, wie wir es überall antun, also Autobranche oder wo auch immer. Wir sind in einem System, wo sehr stark reguliert wird. Also wir sind eigentlich in der Planwirtschaft. Die Leistung wird festgeschrieben. Es wird festgeschrieben, wie viel Leistung man nächstes Jahr machen darf. Die Preise stehen fix. Also man ist ja schon in einem starren System. Man kann jetzt nicht sagen, per se, das ist immer das Management schuld. Ich glaube, wir sehen auch gerade in der politischen Diskussion, dass sich sehr, sehr oft die Weichen in der Politik ändern. Und das ist natürlich auch fürs Management schwierig, da eine langfristige Strategie aufzusetzen. Also gerade jetzt mit der neuen Krankenhausreform sieht man jetzt wieder, es gibt von den anderen Parteien massiven Gegenwind. Die Frage ist, was passiert? Wird sich nochmal drehen? Wird eine neue Reform kommen? Wird die alte Reform so nicht durchgebracht? Da entsteht natürlich auch viel Unsicherheit und Unsicherheit ist auch immer schlecht, um eine strategische Ausrichtung festzulegen.
Ja, aber worauf sollen dann Geschäftsführer schauen? Also wenn wir jetzt mal wieder rein betriebswirtschaftlich entsprechend denken und argumentieren, gerade wenn Sie sagen, die Rahmenbedingungen ändern sich, man hat ein enges Korsett. Mal ganz konkret gefragt, als vielleicht auch als Impuls und als Benchmark für unsere Zuhörenden, welche Kennzahlen helfen denn wirklich weiter und welche verführen dazu, weil das ja auch ein Thema, nur kurzfristig einen Effekt zu haben?
Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Sind es Kennzahlen, die ich als Geschäftsführer in meinem stillen Kämmerlein mir angucke? Oder sind es Kennzahlen, die ich in die Organisation reingebe? Ich warne immer davor, Geschäftszahlen in die Organisation reinzugeben, die sehr kaufmännisch geprägt sind. EBITDA zum Beispiel. Wollen die Pflegekräfte auch irgendwann mal wissen, auf einer Betriebsversammlung, haben wir Geld verdient oder haben wir kein Geld verdient. Aber mit EBITDA zu steuern ist sehr, sehr schwierig, weil Kennzahlen natürlich auch immer für den Einzelnen gut sind, wenn er das Gefühl hat, er kann was dran drehen. Und wenn wir bei EBITDA sind, wenn wir das jetzt mal auf einen einzelnen Patienten runterbrechen, ist der Patient ja schon lange aus dem Haus, bevor da aus dem Patient Geld, bevor die Kasse Geld überweist. Und deshalb tendiere ich immer dazu, wegzugehen von wirtschaftlichen Kennzahlen, auch wegzugehen von pauschalen Kennzahlen wie Auslastung, weil eine Auslastung kann durchaus gut oder kann schlecht sein, aber hinzugehen zu Verweigerungskennzahlen. Also wo man wirklich sagen kann, am Ende des Tages, wir schauen uns, und das kann man ja heute sehr gut auch mit den modernen Rechnern machen, schauen, wo steht der Patient, wann ist der entlassen worden, wo entlassen den andere Krankenhäuser, diese Benchmarks hat man ja, und sind wir besser in der Spezialität, was auch immer, Gallenblasenentfernung, Knieprothese, sind wir besser als der Durchschnitt oder sind wir schlechter als der Durchschnitt? Und dann kommt auch, so glaube ich, wieder die Diskussion in Gang, die man am Ende haben muss. Also ich empfehle, um Ihre Frage sehr klar zu beantworten, ich empfehle immer weg von rein betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu gehen, sondern Kennzahlen, die Betriebswirtschaftlichkeit und gute medizinische Qualität verbinden. Weil dann kriegt man eine sehr, sehr ehrliche Diskussion. Auch eine Diskussion, die manchmal wehtut, wenn man sieht, dass irgendwo bei irgendeiner OP man im Durchschnitt der Patient 5 Tage länger liegt. Kommt natürlich auch immer, wir haben ein sehr spezielles Patientengut, aber da muss man mal ehrlich fragen, habt ihr hier wirklich ein spezielleres Patientengut als im Durchschnitt in ganz Deutschland? Das können wir nicht glauben. Und dann kommt eine Diskussion raus.
Ja, und wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, würde das heißen, die Verweildauer an sich, was ja im Prinzip ein Kostenthema ist, kürzere Verweildauer ist gleich geringere Kosten, dann kombiniert mit Qualitätskennzahl zu Problemen nach der OP, weil es hilft mir ja keine kurze Verweildauer, wenn die Patienten eine Woche später wieder ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Genau, das ist genau der Punkt. Das Problem ist natürlich, wenn der Patient wieder eingeliefert wird, geht die Verweildauer ja an dem Punkt weiter. Also der es wird ja kein neuer Fall, sondern der Fall wird weitergeführt. Und den Punkt, den ich immer in Chefarztrunden, aber in Pflegerunden sage, ist, wenn ihr es schafft, dass der Patient gut entlassen, also ohne Beschwerden, glücklich und zufrieden, 3 Tage früher geht als oder 2 Tage, je nachdem, über welche Indikationen wir reden, als der Durchschnitt, dann habt ihr einen echten Mehrwert. Und wenn ihr einen echten Mehrwert habt, dann könnt ihr den auch nach draußen zeigen. Und das wird euch am Ende des Tages wirtschaftlich erfolgreich machen.
Dann stelle ich mir jetzt eigentlich die Frage, was können denn die Häuser tun? Also klar ist das jetzt nicht pauschal zu beantworten, aber wenn Sie so mal den roten Faden durch Ihre Beratungsmandate ziehen und sehen, wie die Voraussetzungen sind, gibt's so 1, 2, ja, Quick Wins wahrscheinlich nicht, aber Dinge, wo Sie sagen würden, das kommt bei mir immer wieder vor, und das müssen die Häuser tun, um auch zu dieses Thema Reform, Druck und Unterfinanzierung, um da nicht zerrieben zu werden.
Also zwei Themen. Es gibt eine strategische Antwort und eine Management-Antwort. Auf der strategischen Antwort würde ich immer genau das empfehlen. Ich würde schauen, wo könnt ihr euch von euren Mitbewerbern, und Mitbewerbern kann man dann einen Kreis ziehen, je nachdem, wie, in welchem dichten Gebiet man ist, dass ihr euch von euren Mitbewerbern abheben könnt. Also sowohl vom Portfolio, das wird natürlich schwierig, wenn Sie im Ballungszentrum von Berlin sind, weil da werden Sie jetzt nicht mal sein, der Hüft-OPs anbietet. Aber auch da kommt wieder der Punkt, wenn ich auf meiner Webseite zeigen kann, dass ich die Hüft-OPs in besserer Qualität anbiete, habe ich einen ganz klaren Mehrwert. Warum soll sich jemand in ein Krankenhaus begeben, wo er nach dem 11. Tag entlassen wird, wenn er nach dem 7. Tag entlassen werden kann? Und das ist ein ganz klarer Punkt. Und der andere Punkt, weg von der strategischen Seite hin zur Management-Seite. Ich würde viel offener auch die Themen in das Haus kommunizieren. Also ich sehe sehr oft, dass man sich nicht traut, auch mal schwierige Themen zu kommunizieren. Sei es, in der Abteilung haben wir dieses Problem oder in jener Abteilung haben wir ein anderes Problem, damit auch ganz klar wird, weil für die Mitarbeiter ist so eine gewisse Information wichtig. Wo wollen wir hin? Wo sieht uns das Management? Was wollen wir tun? Und was ist denen wichtig? Und wenn ein Mitarbeiter mitbekommt, da sehen wir ein Problem, das sehen die Mitarbeiter ja auch. Die Mitarbeiter sind ja nicht blöd. Die finden ja auch, dass in der Abteilung läuft es besser und in der läuft es schlechter. Und die finden dann raus, okay, es ist gemerkt worden, in der Abteilung sieht es nicht gut aus. Und das wollen die abstellen und das müssen wir abstellen. Und dann kommt man zu einer gewissen Transparenz, die für eine Organisation sehr vernünftig ist. Weil einfach gezeigt wird, wir gehen die Probleme an, wir schweigen die Probleme nicht tot und wir tun was daran. Mhm. Das ist auch so ein Thema, wie gehe ich mit Problemen um? Es gibt heute zum Beispiel in den Krankenhäusern, also was ich zum Beispiel viel sehe, ist, wenn es einmal im Monat M&M-Konferenzen geht. Das sind klassischerweise Konferenzen, wo man einfach mal zeigt, hier sind drei Sachen schiefgelaufen. Das ist so ein Indikator. Natürlich erzählt keiner gerne, bei uns ist bei Patient ABCD was schiefgelaufen. Aber es hat was mit Klarheit und mit Transparenz zu tun, ist, wenn wir sagen, das ist schiefgelaufen, das haben wir daraus gelernt und in Zukunft tun wir das und das, damit es nicht mehr passiert. Das ist dieser Ansatz, wir wollen täglich besser werden. Und das ist, glaube ich, ein guter Managementansatz für gerade Krankenhäuser in der heutigen Zeit.
Ja, vor allem, weil es in beiden Richtungen einzahlt, sowohl auf der Kosten- als auch auf der Umsatzseite, weil letztendlich die Kosten durch weniger Fehler in Zukunft reduzieren und auf der anderen Seite natürlich, wenn sie es gut kommunizieren extern, auch im Markt sich entsprechend positionieren können und zusätzlich Patienten akquirieren können.
Klar, aber wer tut schon gerne? Wer stellt sich schon gerne, welcher Oberarzt stellt sich da schon gerne hin und sagt, sorry, ich möchte mal heute über den Patienten Meyer berichten, wo mir ein Fehler passiert ist und ich möchte den Fehler mal darstellen und gucken, wie wir es... Also dann gehört natürlich so eine gewisse Transparenz, auch die gewisse innere Klarheit zu, dass wir es besser machen wollen. Und das nehmen wir nicht immer.
Ja, aber ich sage Ihnen eins aus meiner Erfahrung so oder meiner Einschätzung, dass diese grundsätzliche Einstellung zum Thema Fehler, ja, nicht nur medizinisch gefordert ist. Ich meine, viele Häuser sind Kritishäuser. Allein da, wenn irgendwas passiert, wenn ich irgendwie einen Link auch geklickt habe in der IT-Sicherheit, den ich nicht hätte klicken sollen, dann ist das ja schon passiert. Und das Einzige, was man machen kann, ist mit dem Fehler entsprechend umzugehen. Also ich denke, dass diese Fehlerkultur eines ist, was wir aus unterschiedlichsten Gründen brauchen, aber eben auch, um Qualität natürlich zu steigern. Ich habe mir im Vorfeld natürlich mal ein bisschen Ihre Veröffentlichungen angeschaut und was Sie so schreiben. Und es tauchen da immer wieder Themen auf wie strategische Fokussierung, Kooperation, Ambulantisierung, Prozessoptimierung, KPI-Steuerung. Was davon wird aus Ihrer Sicht, weil viele Schlagworte sehe ich auch immer wieder bei meinen Mandanten, aber was davon wird aus Ihrer Sicht in den Häusern noch völlig unterschätzt?
Tatsächlich, also das Thema, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, die klare Kommunikation von KPIs, die nicht, also von Kennzahlen, die jetzt nicht wirtschaftlich sind, sondern die auch qualitätsgetrieben sind, das muss viel stärker in den Vordergrund, um auch ganz klar auch mal zu zeigen, die Abteilung hat ihre Qualitätsziele diesen Monat nicht erreicht, was können wir tun? Das muss viel stärker in den Vordergrund. Ich finde es auch, es muss auch mal viel stärker in den Vordergrund am Ende des Tages auch so ein bisschen dieses Thema gestellt werden. Die Frage bei den Mitarbeitern, was denkt ihr, was wir besser machen können? Also das kommt viel zu wenig raus, dass man Mitarbeiter einfach mal fragt, weil die sitzen ja tagtäglich, wenn ich in ein Projekt komme, das wäre ja relativ vermessen, wenn ich 3 Tage gerade mal dieses Krankenhaus kennengelernt habe und zu sagen, ey, ihr müsst jetzt das und das anders machen. Ich neige ja immer dazu, erstmal zu den Mitarbeitern zu gehen und zu sagen, hör mal, was denkt ihr denn, wie muss man es besser machen? Und am Ende kriegt man da sehr, sehr kluge Antworten und das ist also diese Selbstheilungsfähigkeit eines Krankenhauses, über das Know-how der Mitarbeiter zu gehen, das wird total unterschätzt.
Mhm. Haben Sie eigentlich in dem Zusammenhang schon mal mitbekommen, wenn ein Haus solche so die KPIs auch kommuniziert auf Abteilungsebene, dass es da Probleme mit Standesgruppen und Personalrat oder Betriebsrat gibt? Weil das ist so in meiner Erfahrung jetzt wahrscheinlich so ein natürlicher Reflex, so oh Gott, das sind vergleichbar, da gibt's Nachteile, das ist immer so ein Ohr, auf dem die Betriebsräte, Gewerkschaft immer ganz, ganz gut hören.
Ja, aber das ist ja, wir zeigen ja keine mitarbeiterspezifischen Zahlen. Mhm. Wir sagen halt nur, guckt euch mal diese Abteilung an und in der Abteilung haben wir das Problem, dass Patienten im Durchschnitt 4 Tage länger liegen. Bei gleichem Portfolio in einem anderen Haus gehen die 4 Tage früher. Also ob es jetzt 4, 3 sind, ist ja auf jeden Fall bleiben sie länger. Und da lernt man eigentlich mit den Betriebsräten ein sehr, sehr konstruktives zusammen, weil die auch am Fortbestehen des Hauses interessiert sind. Und wenn sie die zum Kaffee einladen, sagen wir ihnen mal, woran es liegt, weil die sehen es ja auch. Mhm. Also da gibt's eigentlich, habe ich eigentlich noch nie erlebt, dass es da Themen gibt. Mhm. Freuen sich ja auch darüber, wenn die Zahlen gezeigt bekommen. Also auch ein Betriebsrat freut sich ja, man möchte ja sozusagen eine gewisse Teilhabe am Unternehmen haben. Und kann ich so nicht sagen.
Ja, völlig berechtigterweise. Sie schreiben sinngemäß, ich hoffe, dass ich es richtig zusammenfasse, Grundversorgung ja, aber wirtschaftlich tragfähig wird's erst mit klarer Spezialisierung und Kooperation. Ja. Bedeutet das am Ende, Sie sagen voraus oder würden raten, weniger Bauchladen, mehr Profil?
Ja, also gewisser Bauchladen muss sein, weil im Haus im Grund- und Regelversorgung, auch im ländlichen Gebiet, da können wir jetzt nicht natürlich sagen, wir machen keine Frakturen mehr. Also da muss natürlich auch so die Altersmedizin, Fußfraktur oder auch Schienbeinfraktur, so eine gewisse Basisversorgung muss natürlich da sein. Wenn es aber in die spezielle Versorgung geht, muss man ganz klar sagen, da helfen nur hohe Fallzahlen und da bin ich eigentlich auch bei dem Thema des Gesetzgebers absolut d'accord. Hohe Fallzahlen sind eine bessere qualitative Versorgung und das ist das, was am Ende hilft.
Manchmal habe ich so das Gefühl, dass so die Entscheidungen nicht fallen, weil sie so unbequem sind oder auch aus sonstigen Gründen. Welche Entscheidungen scheuen denn die Klinikleitungen aus Ihrer Sicht und brauchen dann erst wieder jemanden Externes? Oder anders gefragt, kennen Sie Häuser, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen richtig gute Arbeit machen und was machen die anders?
Also ja, klar, also es gibt Häuser, die richtig gute Arbeit machen und das sind gar nicht so wenig. Also man muss den Häusern natürlich gerade jetzt zugute halten, dass gerade mit der Krankenhausreform und der Vergabe der Leistungsgruppen ist in vielen Bundesländern ja noch gar nicht klar ist, in welcher Richtung. Also da natürlich jetzt zu sagen, ihr müsst in Richtung B gehen und die wissen gar nicht, ob sie B bekommen. Aber andererseits kann man natürlich auch sagen, wenn sich ein Haus in der Vergangenheit zum Beispiel sehr stark im Bereich Endoprothetik spezialisiert hat, wird es das Haus nicht verlieren. Also der Punkt, dass wenn in der Vergangenheit schon die Weichen gut gestellt worden sind, sehe ich bei den Häusern auch wenig Gefahr. Und das ist so das, was ich aus gut funktionierenden Häusern sehe. In gut funktionierenden Häusern sind die Weichen sehr früh gestellt worden. Und der Bedarf ist sehr genau analysiert worden. Und da glaube ich auch, wird die Krankenhausreform mit den Häusern nichts Schlechtes tun.
Wenn wir nochmal zurückkommen zum eigentlichen Thema Gegensatz Profitabilität und gute Medizin, dann gibt es natürlich auch das Stichwort Investoren. Jetzt nicht nur bei den Privaten, also natürlich bei den Privaten, aber gibt ja auch Kooperationen von Kommunal und Privat, also eine Sana in Cham beispielsweise. Und trotzdem immer, wenn dieses Thema Investoren auf den Plan gerufen wird, ja, gibt es eigentlich einen Reflex an Kritik und an Sorgen und Ängste. Finden Sie, dass die Debatte dazu ideologisch geführt wird? Was könnte man tun, um im Prinzip ja das Thema private Investoren im öffentlichen Gesundheitssektor anschlussfähiger zu machen vielleicht?
Das Thema private Investoren, das haben wir ja schon sehr, sehr richtig gesagt, wird sehr kritisch gesehen, weil natürlich so die Frage, die immer dahinter steht, ist, ist es erlaubt, mit Medizin Geld zu verdienen? Das ist ja die Grundfrage, die dahinter steht. Und es macht sich bei den Investoren, so sehe ich es auch seit mehreren Jahren, auch schon so ein gewisses Umdenken findet statt, weil die Investoren natürlich auch merken, dass es nichts bringt, nur an der Schraube zu drehen, wo es um das Thema Wirtschaftlichkeit geht. Die sehen ganz klar, wir wollen irgendwann den Exit und wir wollen auch nicht dauerhaft in diesem Konstrukt, was auch immer das Konstrukt ist, Radiologie, Labormedizin, bleiben. Aber wir müssen vernünftige Rahmenbedingungen anbieten. Wir müssen zufriedene Patienten anbieten, um am Ende einen wirtschaftlichen Exit vernünftig hinzubekommen. Das haben die sehr, sehr gut verstanden. Und ich glaube, der Punkt, wo die Investoren wirklich eine Bereicherung sind, ist, und das empfinde ich durchaus so, ist der Punkt, dass sie sehr, sehr genau auf die Ressourcen gucken. Also in der Radiologie zum Beispiel, die überlegen sich fünfmal, ob die sich ein neues MRT dahinstellen oder ob die Laufzeiten eines MRTs verlängern. Und wenn man natürlich anfängt, darüber nachzudenken, wenn ich die Laufzeiten verlängere, kommt man sehr schnell in die Diskussion, wäre das für den Patienten denn attraktiv, wenn die morgens um 6 Uhr oder abends um 10 Uhr kommen? Und dann kommt man in die Diskussion, da gibt es ganz viele Leute, die arbeiten, berufstätig sind, die würden wahrscheinlich auch gerne morgens um 6 sich in MRT legen oder abends noch um 9. Das heißt, der Punkt, der bei den Investoren, den ich bei den Investoren durchaus positiv sehe, ist der Blick darauf, was möchte der Kunde und können wir dem Kunden das ermöglichen? Und das ist, glaube ich, ein Punkt, den die Investoren positiv in das System einbringen.
Ja, aber darf ich das nochmal kritisch hinterfragen, weil das so ein bisschen nach der Markt regelt alles klingt. Und natürlich dann die Frage ist, ist es zwangsläufig so, dass Private Equity die Versorgung verbessert? Oder sehen Sie den Bedarf oder die Notwendigkeit vielmehr, da auch noch engere Bedingungen oder Regelwerke an die Seite zu stellen? Oder sagen Sie, nee, die haben schon gelernt und die sehen das selber und deswegen wird das alles positiv sein?
Ja, also Private Equity ist natürlich nicht der ultimative Heilsbringer. Das wäre, glaube ich, zu kurz gedacht, weil Private Equity sich natürlich auch gerne in den Bereichen tummelt, wo auch ein großes Patientenglück ist.
Wo über Rendite zu erwarten ist.
Wo Rendite zu, also die werden sich jetzt wahrscheinlich nicht auf dem flachen thüringischen Land oder im sächsischen-anhaltinischen in der Fläche breit machen. Und da ist natürlich auch immer die Frage, Versorgungssicherheit, die muss natürlich sowohl in Großstädten gegeben sein, als auch auf dem ländlichen, Gebiet. Und da ist natürlich das Thema, da hat Private Equity überhaupt keine Lust drauf. Können wir hier ganz klar sagen. Die Frage ist, werden engere Bedingungen die Sache besser machen? Und da glaube ich ganz klar, das wird nicht so sein, weil, also, jetzt kann man natürlich sagen, du kriegst einen Sitz in Düsseldorf, wenn du zwei Sitze in Sachsen-Anhalt bespielst. Aber ich glaube nicht, dass das die Lösung sein wird. Mhm. Also, der Markt und gerade der Gesundheitsmarkt ist ja eh schon überreglementiert. Mhm. Ich glaube, das Ziel ist erst da zu sagen, da muss ich den Job in der Fläche attraktiver machen und nicht weitere Auflagen geben. Mhm. Aber ich gebe Ihnen recht, also Private Equity ist nicht nur positiv zu sehen. Es gibt auch viele, die den Markt ja auch schon wieder verlassen haben, weil die so ein bisschen zu ideologisch reingegangen sind. Also wir machen jetzt hier, also der deutsche Markt wird ja auch immer so ein bisschen als Schlaraffenland in gewissen Weisen gesehen, weil die Krankenkassen zahlen relativ stabil jedes Quartal. Natürlich mit Abschlägen, aber das Geld kommt sehr zuverlässig und viele Private Equities haben natürlich auch gesehen, dass das nicht alles ist, sondern dass die medizinische Qualität auch am Ende des Tages geliefert werden muss. Und natürlich auch sehr starke Restriktionen im Bereich Mitarbeiter haben. Also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Zufriedene Mitarbeiter sind wichtig. Vor 5 Jahren hätten wir wahrscheinlich gesagt, der zufriedene Patient steht ganz am Anfang. Heute würde man sagen, der zufriedene Mitarbeiter steht am Anfang, weil nur der macht einen zufriedenen Patienten, medizinische Qualität, Wirtschaftlichkeit. Und das wird, glaube ich, bei Private Equity manchmal unterschätzt.
Bis hin zu meinem ureigenen Thema, dass wenn die Organisation, das Unternehmen nicht gut aufgestellt ist, dann wahrscheinlich auch Probleme hat, überhaupt Personal zu finden.
Ja.
Also da ist die Fülle des Stellenmarkts nicht immer, aber manchmal ein ganz guter Indikator. Aber wenn wir das zum Schluss vielleicht nochmal aufnehmen, weil es ganz interessanter Punkt ist, nochmal auf das Thema Personal zu schauen und ja, vielleicht ganz speziell auf das Thema Ärztinnen und Ärzte, was Sie auch einschätzen können, wenn Sie sich mal zurückerinnern als junger Assistenzarzt. Wenn Sie heute diesen jungen Ärztinnen und Ärzten der Generation Alpha, die jetzt dann kommt, erklären müssen, warum Management eben nicht der Gegenpol zur Medizin ist, wie würden Sie denen das erklären? In Medizinersprache sozusagen.
Wahrscheinlich würde ich Ihnen sagen, dass Management ja nicht nur, also wenn man Management mal in deutsches Wort übersetzt, ist es ja Führung. Und Führung ist ja nicht nur das Thema, wie führe ich andere, sondern Führung ist ja auch das Thema, wie führe ich mich selber oder auch das Thema, wie lasse ich mich manchmal führen. Also es gibt sozusagen drei Komponenten der Führung. Und das ist, glaube ich, auch für junge Ärzte, also das Thema ist, wie führe ich mich selber, wie teile ich meine Zeit ein, wie teile ich meine Ressourcen ein. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, gerade für junge Ärztinnen. Und natürlich auch dann das Thema, wie lasse ich mich führen, nicht nur als junger Arzt, sondern auch für uns als in Geschäftsführung gibt es ja auch durchaus Themen, wo wir Spezialisten an der Seite haben, die gewisse Sachen einfach viel besser können als ein Generalist. Und da ist natürlich auch der Punkt zu sagen, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück, ich lasse jetzt mal den anderen vor, weil der kann das Thema besser handeln. Also meine Antwort wäre, Management ist nicht nur immer andere zu führen, sondern Management ist sehr genau zu wissen, wie führe ich mich selber, wann lasse ich mich führen, aber wann sage ich auch, ey, das kann ich jetzt auch besser. Mhm. Und das ein Stück weit hinbekommen, ist man, glaube ich, schon sehr, sehr weit in der inneren Klarheit, wo man hin möchte und auch, dass man glücklich in seinem Beruf ist. Mhm. Was ja ein sehr allgemeines Ziel ist, aber glaube ich heutzutage nicht ganz unwichtig.
Ja, vor allem für die neuen Generationen, die kommen, die gucken da ganz besonders drauf. Ja, aber schöner Impuls zum Schluss, Herr Dr. Klöters. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Sichtweise. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht mit der Krankenhausreform. Viel Erfolg Ihnen bei Ihren Mandanten, dass Sie möglichst viele Krankenhäuser nach vorne bringen, dass wir die schrecklichen Nachrichten über Insolvenzen und so weiter möglichst gar nicht mehr hören. Ich fürchte nur, es wird wahrscheinlich ein frommer Wunsch bleiben. Es wird noch eine ganze Zeit lang so bleiben.
Wahrscheinlich schon. Vielen Dank für die Einladung.
Alles Gute. Bis bald, Herr Dr. Klöters. Tschüss.
War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast@bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion von Here We Go und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.